Ich heute ebenso wie ich gefreut über die geschenkte Stunde. Allerdings so ganz geschenkt ist sie nicht. Sie ist uns ja im letzten Frühjahr abkassiert worden und nun haben wir sie zurückbekommen. Wer heute um 3 Uhr erst in die Bibelstunde kommt, ärgert sich vielleicht über die verlorene Stunde oder freut sich über die geschenkte Stunde. Wir, die wir hier sind, wünschen uns von Gott jetzt eine besonders geschenkte Stunde, dass er persönlich zu uns reden kann. Dazu begrüßen wir Herrn Prälat Rolf Schäffbuch, der bei uns ja kein Unbekannter ist. Wir danken Ihnen, dass Sie gekommen sind und sind erwartungsvoll auf das, was Sie uns sagen werden. Und nun lassen Sie uns singen Lied Nummer 250. Dort auf Golgatha stand einst ein altraues Kreuz. 250.
Darf mit Ihnen beten. Herr Jesus, du bist ans Kreuz gegangen für uns und du in deiner ganzen Herrlichkeit bist bereit, unsere Bitten zu hören. Du willst doch zu uns kommen, jetzt hilf, dass unsere Seelen und Herzen, die belastet sind von so vielem, erfüllt sind von vielen Eindrücken, verlangend, empfangend werden für das, was du uns geben willst. Amen. Um etwas Geduld muss ich Sie bitten mit mir. Ich habe schon mehrfach hier in der Bibelstunde und auch im Bibelkurs, weil ich davon fasziniert war, ergriffen war, gesprochen über die Gerechtigkeit, die Gott uns geben will. Manche können sagen, der hat es immer mit der Gerechtigkeit, aber so geht mir's. Ich will preisen deine Gerechtigkeit allein. Wenn man einmal gepackt ist davon, dass mehr als die Wunder, die der Herr Jesus in unserem Leben tun kann, mehr noch als alle Bewahrungen, als alle Güte, die wir erfahren, darin besteht, dass er mich, der ich vor den Augen Gottes nicht bestehen kann, gerecht macht. So wie es im Psalm 71 heißt, ich preise deine Gerechtigkeit allein, so ist dem Apostel Paulus gegangen. Er hat immer wieder davon geredet, nun wir gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Gott ist gerecht und Gott macht gerecht. Die Fülle der Gaben des Geistes besteht in der Gerechtigkeit. Das geht uns normalerweise gar nicht so sehr ein. Wir sind dankbar, dass wir die Wunderkraft des Herrn Jesus abrufen und erbitten können. Vor ein paar Wochen war ja das Jahresfest im Seehaus, wo sich Tobias Merkle annimmt, um straffällige Jugendliche, damit sie nicht bloß in der Verbrecherhochschule einer Vollzugsanstalt sind. Was ist das für ein Wunder, wenn einer dieser jungen Leute, die eigentlich kaputt sind bis auf die Seele, wieder den Boden auf die Füße bekommt und zurechtgebracht wird. Das ist jedes Mal ein Wunder. Was ist das für ein Wunder, wenn drogenabhängige junge Menschen, verdorben bis dort hinaus, plötzlich clean werden. Wir sollten aus dem Halleluja-Ruf nicht herauskommen, dass das gibt. Dass Alkoholkranke frei werden von der Sucht. In der vergangenen Woche wurde ich gerufen zu einem Gemeindeglied zur Krankensalbung. Und dann hat mir das Gemeindeglied erzählt, was für eine furchtbare Operation vor ihm steht. Wo die Ärzte sagen, wir kennen eigentlich das bloß aus der Literatur, wir haben es noch nie gemacht. Voll von Risiken. Und schon am Tag nach der Operation ruft das Gemeindeglied an, es ist alles rausgekommen, der ganze Tumor. Und der Nerv nicht beschädigt, ich kann reden. Was für ein Wunder, was unser Herr tun kann, wenn man vorher einem Menschen zugesprochen hat, du gehörst Jesus im Leben und im Sterben. Aber nun gibt's offenbar noch ein größeres Wunder. Davon hat der Herr Jesus schon in der Bergpredigt gesprochen. Und das ist das Wort, an dem ich heute ein bisschen nachbohren will für mich und für Sie. Matthäus 5, Vers 6. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Wir haben das schon oft gehört, ist Ihnen auch schon mal klar geworden, dass der Herr Jesus von etwas ganz Außerordentlichem redet. Noch ungewöhnlicher, als dass man vierblättriges Kleeblatt findet oder dass einer einen Volltreffer beim Lotto hat. Dass der Jesus sagt, großartig, willkommen, Glückwunsch, Halleluja, über einen Menschen, der hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Da ist deutlich, dass der Herr Jesus nicht spricht von der Gerechtigkeit, von der schon die alten Griechen und Römer gesprochen haben. Ist allgemein menschlich. dass wir dürsten nach Gleichheit und Gerechtigkeit. Warum sind die einen klüger als ich? Gescheiter, schwäbisch gesagt. Warum sind die anderen gesünder als ich? Und andere Menschen, die in der Krankheit sind, sagen, warum darf der Schiffbruch mit seinem Tumor im Leib länger leben als ich? Ist doch ungleich, diese Welt. Lieber Gott, behandelst du die Menschen ungerecht? Und wir leiden drunter, dass wir im Wohlstand leben, mit unseren schönen Autos, mit der Kleidung, mit der Heizung. Und nachfolgende Generationen müssen die Zeche bezahlen für das, was wir verbrauchen. Die größte Ungerechtigkeit, soziale Ungerechtigkeit, die es jemals gegeben hat. Die Welt ist voll vom Schreien nach Gerechtigkeit. Dass die dritte Welt, in der Hunger und Armut und Seuchen unvorstellbar sind, sozusagen die Not auskosten müssen, weil wir in der freien westlichen Welt so gut leben und billigen Kaffee beim Lidl kaufen, gell? Ungerecht. Davon spricht Jesus nicht. Er springt auf diesen Zug nicht auch noch auf. Heute Morgen ist die Synodaltagung der Evangelischen Kirche in Deutschland in Ulm eröffnet worden. Ich habe es in den langen Jahren meiner Synodaltätigkeit erlebt, dass immer wieder ein Redner ans Pult trat, der immer wieder das Gleiche sagte, was schon 20 Vorredner gesagt haben. Da kam der Spruch auf in der Synode, es ist zwar alles gesagt, aber noch nicht von allen. Jeder möchte das auch noch mal auskauen. Und als einmal der 21. Redner nochmal das altbekannte Thema aufgenommen hat, ist neben mir einem Major in Ruhestand entfahren, er wollte es bloß halblaut sagen, aber es war so laut, dass alle hörten, Good morning, Sir. Sozusagen sind sie auch aufgewacht, dass jetzt auch in das Thema noch kommt. Der Jesus ist keiner, der auch noch aufwachen muss. Und sagt, beim Thema Gerechtigkeit in dieser Welt, von dem die Zeitungen voll sind, möchte ich auch noch mitsprechen. Vor allem macht der Herr Jesus nicht mit bei der Illusion, man könnte Gerechtigkeit erreichen. Es geht ja bis in christliche Kreise hinein, wir wollen in wenigen Jahren erreichen, dass der Hunger halbiert wird auf dieser Welt. Illusion, nur Träume, gut gemeinte Träume. Der Jesus ist nicht der Meinung, dass auf dieser Welt Gerechtigkeit erreicht wird. Auf dieser Welt nicht. Jesus hat sogar zu diesem Thema klar gesagt, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Matthäus 24. In unserer Welt. Erst wenn die neue Welt Gottes kommt, die Welt, in der Gerechtigkeit wohnt, das wird ein Aufatmen sein. Aber der Jesus hat nie die Illusion genährt, es könnte hier jemand satt werden von der Gerechtigkeit, die wir hier erwarten. Geschlechtergerechtigkeit, Gerechtigkeit zwischen den Generationen, Gerechtigkeit zwischen Privatpatienten und Kassenpatienten. Schon die alten Römer haben gesagt, summum jus, summa injuria. Selbst wenn wir es größte Recht anstreben, am Schluss kommt das größte Unrecht raus. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Davon spricht Jesus nicht, sondern von dem unvorstellbaren Wunder, dass ein Mensch ruft wie der König David, lieber Gott, errette mich durch deine Gerechtigkeit, durch deine. Ich entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde. Ich habe gemeint, bei mir sei alles in Ordnung. Und jetzt merke ich, mit dem, was in meinem Leben ist, kann ich vor Gott nicht bestehen. Höchst selten wird das uns berichtet, dass ein Mensch dafür aufwacht. Buch Hiob wird erzählt, dass einer der Freunde Hiob sagt, schon der Mond, ja die Sonne scheinen nicht hell vor Gott. Wie viel mehr kann ein Mensch rein sein vor Gott, der Mensch, der eine Made ist? Wie viele böse Worte sind in unserem Leben, die wir gar nicht so gewollt haben? Wie viel haben wir versäumt? Wie oft war Gott traurig über viel vertane Zeit, über unnützen Büchern vor dem Fernsehbild? Bin ich meinen Kindern gerecht geworden, so wie es Gott wollte? Herr, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Es ist höchst selten, dass diese Bitte in einem Menschen aufbricht, höchst selten, dass ein Mensch hungert nach Gerechtigkeit, weil er merkt in meinem Leben, da sind Trisse, Sprünge, Fehler. Lieber Gott, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Der Jesus hat viel Wunder gewirkt in den Jahren seiner Wirksamkeit in Galiläa und Judäa. Er hat vielen Menschen Heilung erfahren lassen, er hat Menschen gespeist, er hat sie erquickt mit seinem Wort. Aber wer unter den vielen Menschen, die die Hilfe des Herrn Jesus erfahren haben, hat gesagt, noch wichtiger, Herr Jesus, als dass du mir die Gesundheit gegeben hast, wer jetzt, dass du mir deine Gerechtigkeit gibst, da fehlt's bei mir, nicht bloß an meinen Knochen, an meinem Herz, an meinem Aussatz, sondern nie hat's der Herr Jesus erlebt. Die Krönung seines Sehnens, dass das in Menschen aufbricht, der Hunger und das Durst nach Gerechtigkeit, war auf dem Galgenhügel von Jerusalem, wo der mit Jesus gekreuzigte Verbrecher im Blick auf den neben ihm hängenden Jesus, am Kreuz hängend, das Geständnis hatte, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Er war ein Outcast, ein Delinquent, der eine blutige Spur in Galiläa hinterlassen hatte, der Menschenleben auf dem Gewissen hatte. Wir empfangen, was wir unsere Taten wert sind. Aber dieser hat nichts Unrechtes getan. Nichts! Das ist doch der Gerechte. Und im Blick auf diesen Jesus noch in seinen Kreuzesschmerzen war es ihm wichtig, an diesen Jesus darf ich mich anhängen. Herr, gedenke an mich. Und was hat Jesus gesagt? Mit mir, mit mir. An diesen Gerechten, der nichts Unrechtes getan hat, darf ich mich mit meiner blutigen Spur, mit meinem verpfuschten Leben anhängen. Nicht bloß gedenke an mich, sondern mit dir, Jesus, ins Paradies. Da hat es der Herr Jesus erlebt, am Ende seiner Wirksamkeit auf unserer Erde, dass ein Mensch danach hungerte. Ich möchte mit Jesus, dem Gerechten, nicht verloren gehen. Der Jesus hat es uns ein für alle Mal klar gemacht, dass das wichtig ist, dass man von Gott gerechtfertigt wird. Er hat es ja erst als Gekreuzigter erlebt. Deshalb musste er vorher eine Geschichte erzählen, prägen, erfinden. Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Der Pharisäer war einer, wie vielleicht viele von uns, die sagen können, lieber Gott, ich danke dir für deine Bewahrung, für deine Hilfe, dass du mein Leben geordnet hast, dass du mir die richtigen Menschen den Weg geschickt hast, die Vorbilder waren. Ach, dass ich in der Jugendarbeit war und dass ich Freunde hatte und vielen Dank. Und dann macht Jesus an dem Zöllner mit seinem vergammelten Leben, ja, es gibt noch Wichtigeres, als dass man Gott dankt für all die herrlichen Gaben, die Gott in unser Leben hineingeben kann. Es gibt noch Größeres. dass man sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Dieser ging hinab, so sagt Jesus, gerechtfertigt, gerecht gemacht, gerecht zubereitet, umgeben von der Gerechtigkeit Gottes. Damals hat Jesus ein für alle Mal mit diesem Wort, mit diesem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner festgelegt, was wichtig ist, was für ihn das Wichtigste ist. Einst schon vom Propheten Jesaja geschaut, 700 Jahre vor dem Kommen von Jesus, da lässt Gott ausrichten, er, der Gerechte, mein Knecht, wird die vielen gerecht machen. Es war der Auftrag Jesu von Ewigkeit her. Wenn Jesus kommt, will er Menschen gerecht machen und Jesus wartet darauf, dass jetzt der Hunger aufbricht. Herr, dich brauchen wir dazu. Nicht bloß zu Wundern, zur Bewahrung, dass ich alt werde, dass die Krankheit aufhört, dass meine Kinder und Enkel was werden, sondern ich brauche dich, dass ich von dir die Gerechtigkeit bekomme, mit der ich vor Gott bestehen kann. Die ersten Christen haben das aufgenommen. Für sie war es ein Ehrentitel, den sie Jesus beilegten, er der Gerechte. Stephanus hat in seiner großen Verteidigungsrede vor dem Hohen Rat gesagt, ihr habt diesen Gerechten getötet. Der Petrus hat in der Pfingstpredigt gesagt, den Gerechten, den Gott euch geschickt hat, den habt ihr ans Kreuz gehängt, aber Gott hat ihn auferweckt. Gott wollte, dass wir diesen Gerechten haben. Gott ließ sich nicht ausbremsen in seinem Willen. Die Menschen sollen einen Gerechten haben, den Gerechten, an den sie sich anklammern können. Erster Johannesbrief, Kapitel 2. Und wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Jesus, der gerecht ist. Immer wieder der Gerechte, an den wir uns anhängen können. Besonders dem Apostel Paulus, der ja, das war ja unvorstellbar, später als alle anderen Apostel und Zeugen der Auferstehung, Jesus noch einmal sehen durfte vor Damaskus. Ich habe den Herrn gesehen, heißt 1. Korinther 9. Der Hananias, der den Paulus zum Glauben führen durfte, hat gesagt, Gott hat so geordnet, dass du den Gerechten sehen kannst. Und als er Jesus im Glauben erblickte, ist das zum Hauptthema seines Lebens geworden. Der Gerechte macht mich gerecht. Ich darf mich an ihn hängen, mit ihm zusammen. Da strömt die Gerechtigkeit Jesu in mein verpfuschtes Leben hinein und mein defizitäres Konto, das voll Defizit ist, Blick auf Gerechtigkeit, wird überströmt von dem vollen Konto des Herrn Jesus an Gerechtigkeit. Selig sind, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Ganz selten bricht das auf. Wir gehen auf den Reformationstag zu, am 31. Oktober, das Reformationsfest am 1. November und erinnern uns daran, dass Martin Luther zuerst dieses Wort von der Gerechtigkeit Gottes, wie er selber sagt, gehasst hat. Der gerechte Gott, wo ist denn Gerechtigkeit in dieser Welt? Wenn er schon gerecht ist, könnte er dafür sorgen, dass gerechter zugeht. Und er hasste dieses Wort vom gerechten Gott. Ob er denn bestehen kann mit seinem Leben vor einem Gott, der mit seinen heiligen Augen mein Leben bis in den letzten Winkel durchschaut, bis in den Keller meiner Seele, wie kann ich vor dem heiligen, gerechten Gott bestehen? Und da hat ihm Jesus durch den Heiligen Geist den Blick geöffnet. Dass Martin Luther gesagt hat, das, was ich vorher gehasst habe, ist mir zum tröstlichsten Wort geworden. Von der Gerechtigkeit Gottes, Römer 1,17. Gott macht den Glaubenden gerecht. Nicht nur so ein bisschen besser, gibt ihm Impulse, hilft ihm, tröstet ihn. Gott macht ihn gerecht. Es war, so hat Martin Luther gesagt, und er dachte sicher an den mit Jesus gekreuzigten Verbrecher, dem Jesus gesagt hatte, mit mir im Paradies. Für mich, sagt Martin Luther, war es, wie wenn die Tore des Paradieses sich geöffnet hätten. Dass ich, armseliges, kleines Mönchlein, vor Gott gerecht werden kann. Und davon hat er gesprochen. Wir haben das ja in unserer Christenheit, nicht nur in unserer Kirche, weithin verloren. Sie können Gemeindeblätter durchforsten, wo Sie wollen, davon wird wenig geredet. Vielleicht in manchen akademischen Reformationsfestvorträgen, die fast steril von der Gerechtigkeit Gottes reden. Aber sonst wird groß geredet, wie Gott neue Impulse in unsere Welt gibt, wie er tröstet, wie Jesus Vorbild ist, wie er hilft, wie er uns ermutigt, dass wir dienen, so wie er gedient. Wir reden Großes über Jesus. Aber dass er mich mit den vielen Rissen und Brüchen in meinem Leben gerecht machen kann, na ja, wird gesagt, die Menschen wollen es doch nicht hören. Mir hat mal einer gesagt, und das war ein anschauliches Bild, Sie können schlecht am Äquator Schlitten verkaufen. Das müssen Sie in Labrador machen, bei den Eskimos. Und Sie können schlecht in Labrador bei den Eskimos Sonnenschirme verkaufen. Da bleiben Sie auf der Ware sitzen. Man kann bloß das verkaufen, was die Leute auch brauchen. Und wenn in unserer Welt die Leute sagen, mein Leben ist in Ordnung, wenn alle so wären wie ich, dann kann man schlecht vom Gerechtmachen Gottes reden. Es braucht niemand. Lassen wir es lieber. Lassen wir es unten am Ladentisch. Gehört zur Kirchengeschichte, dass mal das wichtig war. Und Apostel Paulus war anderer Meinung, predige zur Zeit und zur Unzeit, ob es dran ist oder nicht. Mach das bekannt, damit dies Wunder geschieht, dass Menschen plötzlich anfangen zu hungern und zu dürsten, zu gieren nach der Gerechtigkeit. Das brauche ich. Der Herr Jesus kann dies Wunder tun. Ambrosius Blarer, der einer der Reformatoren unseres Landes war, hat in einer Liedzeile als Gebet ausgesprochen, gib himmlisches Erkennen, schaffe du himmlisches Erkennen, wecke du in mir das Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit. Das möchte ich Ihnen heute wichtig machen. Wir brauchen nicht über die Christenheiten, über die Kirchen zu schimpfen, dass die das mit der Gerechtigkeit bei der Kirchengeschichte lassen. Wie ist denn bei Ihnen? Bei mir? Sie haben sicher schon oft gebetet und auch erfahren, dass Jesus Gebete erhört. War Ihnen das schon mal ein brennendes Gebetsanliegen? O Herr, entzündige mich mit Isop. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Herr, hilf mir. Mach du mich, der so viel Schuld im Leben hat, so viel Versäumnis, mach du mich gerecht. Schaffe Gerechtigkeit. Haben wir schon mal gebetet? Gib himmlisches Erkennen. Es darf in jedes ihrer Gebete hinein der Dank dafür, dass Jesus gerecht machen kann. Dass am Schluss unseres Lebens mit Jesus sein kann, wenn ich nach dem, was doch in meinem Leben so falsch war, schauen will, ist gar nicht mehr da. Bloß noch die strahlende Helligkeit des Herrn Jesus. Heute Morgen war ein wunderbarer Fernsehgottesdienst über die Eröffnung der EKD-Synode vom Ulmer Münster, die Kirche, in der ich so viel dienen durfte, schon als Vikar, als junger Pfarrer, Posaunentage und dann am Schluss meiner Tätigkeit. Aber im Ulmer Münster waren diese Batterien von Scheinwerfern, war das Münster ausgeleuchtet, dass sie keinen Fleck mehr sahen. Strahlende Helligkeit bis in den letzten Bogen hinein. Das kann der Herr Jesus mit Ihrem, mit meinem Leben machen. Dass blendende Helligkeit da ist. Alles überstrahlt wird, was an Schmutz drin war. An Garstigen. Jesus kann das wecken, diesen Hunger und Durst, damit wir begierig werden für das, was er eigentlich uns geben will. Ich war neulich im Gespräch mit einem Menschen, der mir nahe steht, über dieses ganze Thema, das einfach mit mir geht durch diese Woche. Und da hat dieser Mensch gesagt, es ist ja alles recht und gut mit der Gerechtigkeit, schon sehr schwer zu verstehen. Es klingt so, wie wenn das so ein theologischer Rösselsprung wäre, ein bisschen schwer zu verstehende Sache. Aber wenn es die Menschen gar nicht haben wollen, wie kannst du es ihnen nahebringen? Manche haben schon versucht zu sagen, dann muss ich den Menschen klar machen, wie viel in ihrem Leben faul ist. Da muss ich mal ein bisschen kratzen, wie es im Keller ihrer Seele aussieht, in ihrer Fantasie, was da für Bilder sind. Lieber Bruder, liebe Schwester, gib doch zu, dass da viel Dunkelheit ist. Und seitdem Jesus erlebt hat bei dem Verbrecher am Kreuz, dass der Blick auf ihn, auf den Heiland, plötzlich den Hunger nach Gerechtigkeit entbunden hat. Seitdem gilt in der Christenheit, wir sollten Jesus verlockend machen. Auf ihn schauen, nicht bloß, dass wir erquickt werden, sondern dass wir hungern und dürsten nach dem, was er anzubieten hat. So ist dem Paulus gegangen, so ist dem Martin Luther gegangen. Lukas Cranach hat ja das schöne Bild gemalt, der Schlosskirche von Wittenberg, das Altargemälde, wie Luther gepredigt hat, eigentlich bloß zwischen Gemeinde und Martin Luther ist riesengroß das Bild des gekreuzigten Jesus. Nur Jesus, wenn ich ihn bezeuge, wenn ich auf Jesus schaue, wird entbunden, das brauche ich doch eigentlich. Der Jesus gibt mir, wir kommen vom Erntedankfest, nicht bloß Äpfel und Birnen und gesundes Wasser und Frieden. Die durchbohrten Hände von Jesus bieten an, dass wir in ihm Frieden und Gerechtigkeit haben. Den hat uns Gott gegeben. Und er will, dass wir uns nach ihm sehnen. Es gab ja den schwäbischen Bildhauer Dannecker, der uns auch die wunderbare Büste von Friedrich Schiller geschaffen hat, fast ein bisschen zu ideal. Dieser Dannecker hat sich eigentlich lebenslang beschäftigt mit Skulpturen von griechisch-römischen Göttern, Heroen, Psyche und Amor. Wunderbare Darstellungen. Ariadne auf dem Panther ist vielleicht seine schönste Skulptur. Und als er älter wurde, schrieb er einem Freund, Vielleicht ist Zeit, dass ich mich mit anderen Themen beschäftige. Ich habe mich an die Gestalt von Jesus Christus gewagt. Und jetzt müssen Sie mal, es gibt Darstellungen seiner Skizzenbücher, wie er zuerst versucht hat, die Gestalt des Herrn Jesus mit den Augen des Künstlers zu sehen, dann darzustellen. Zuerst wollte er darstellen eine Jesusstatue, wie er die Kinder einlädt, lass die Kinder zu mir kommen, heutiger Predigttext, wehret ihn nicht. Aber je mehr sich Dannecker mit Jesus beschäftigt hat, hat er gesagt, es darf nicht bloß eine kleine Statue sein, wie die Ariadne auf dem Panther, sondern es muss eine Kolossalstatue sein. Dann hat er gemerkt, das Kolossale, das ist gar nicht. Das Eigentliche an Jesus ist das, was er dann geschaffen hat für den russischen Zarenhof und was er dann eingemeißelt hat in den Sockel, mit mir zum Vater. Das Wort vom Galgenhügel von Jerusalem, mit mir wirst du im Paradies sein. Das ist das Entscheidende an Jesus, mehr noch als dass er Kinder zu sich eingeladen und gesegnet hat. Wir machen heute so einen Fuß um Kindersegnung und Taufe. Wichtigste ist, dass ich mit Jesus in den Himmel komme. Mit ihm. Und unser schwäbischer Erweckungsprediger Ludwig Hofacker, der hat ja einen Freundeskreis um sich gesammelt, in dem sie wichtige biblische Themen verhandelt haben. Und der Freund Dr. Christian Gottlob Barth hat ein bisschen den Hofacker kritisiert und gesagt, du predigst immer von Jesus, der uns gerecht macht, der ans Kreuz ging für uns, der uns in den Himmel bringen will. Es kommt doch auch dann noch darauf an, dass wir christlich leben, dass wir uns bemühen, Gutes zu tun, dass Gott eine Freude an uns haben kann, dass wir aktiv werden für Jesus, dass die Lebenskräfte der Auferstehung in mein Leben hineinströmen. Und da hat Hofacker geantwortet, schon als Sterbender, gerade 30 Jahre alt, natürlich, wenn ich mit Jesus verbunden bin, wird es so sein, dass seine Kräfte in mich hineinströmen. Es wäre komisch, wenn es nicht so wäre. Aber ich will mich an den gekreuzigten Jesus halten, der zu einem Verbrecher gesagt hat, mit mir ins Paradies. Ich will mich nicht darauf verlassen, dass mein Leben auch hilfreiches, tröstliches. Ich will nicht meine Gerechtigkeit haben. So hat es ja der Apostel Paulus gesagt, ich möchte Jesus erkennen, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit. Ich bin ja anständig, ich bin gut. Ich möchte von der Gerechtigkeit des Herrn Jesus leben. Darauf will ich mich verlassen. Damit, so hat Zinzendorf gesagt, will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmelwert eingehe. Damit will ich bestehen. Wir reden so viel von Jesus, wird uns bei der Bibellese, in der Losung, in Vorträgen, in Büchern die Gestalt des Herrn Jesus vorgestellt. Und der Hofacker hat seinen Freunden geschrieben, mir ist klar geworden, wie lang schon der Herr Jesus seine Hände nach mir ausstreckt und mir doch seine Gerechtigkeit geben will. Und ich, törichter Mensch, halte mich immer noch fest an meinem Glauben, Kleinglauben und sage, ich bin nicht wert, ich kann doch nicht in den Himmel kommen. Und Jesus möchte mir die Gerechtigkeit geben. Verstehen Sie? Für den war das Bild von Jesus, der vor uns steht. Mensch, das wäre herrlich, wenn in dir der Hunger aufbrechen könnte nach Gerechtigkeit. Das Dürsten, das Gieren, das Verlangen. Herr Jesus, mach mich gerecht. Ich hatte einen Jugendfreund, mit dem hatte ich während des Studiums etwas Schwierigkeiten, weil der Hochbegabte zum Zyniker geworden war, zum Kritiker auch der Bibel, der eigentlich ein Gottesleugner geworden war. Und unsere Wege sind dann auseinandergegangen. bis im Alter wir uns gefunden haben wieder. Er war zu einem anderen Menschen geworden. Er hat mir einmal gesagt, für mich ist das Wichtigste geworden, Jesus lieb zu haben. So wie es am Schluss vom 1. Korintherbrief steht. Wer Jesus nicht lieb hat, ist eigentlich verkauft und verloren. Dann habe ich es erlebt, wie er einmal eine Andacht gehalten hat im erlauchten Oberkirchenratskollegium über Philipper 3. Und sie haben gemerkt, das ist nicht einfach bloß eine Auslegung, sondern jetzt geht jede Faser seiner Seele und seines Herzens mit. Ich möchte ihn erkennen, Jesus, und die Kraft seiner Auferstehung. Ich möchte in ihm erfunden werden, Philipper 3. Und nicht haben meine Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit, die Gott im Glauben zurechnet. Das war der Inhalt seines Lebens geworden. Er, der so zahm geworden war, der einen engsten Angehörigen, der eine schwere Pflege durch lange Jahre hindurch nötig hatte, getragen hat, gewaschen hat. Er, der Hochbegabte. Er wollte sich nicht darauf verlassen, dass er so zahm geworden war, so liebevoll, so hilfsbereit. Nicht haben meine Gerechtigkeit, sondern deine Gerechtigkeit, Herr Jesus. Ich möchte in dir erfunden werden. Verstehen Sie, warum der Herr Jesus sagt, Hochachtung, großartig, Glückwunsch, herrlich. Wenn in unserer Welt, in der sonst niemand nach Gerechtigkeit vor Gott verlangt, plötzlich danach hungert. Wenn danach der Hunger, es würde bei uns in unserem württembergischen Land, auch in unseren frommen Kreisen, nochmal ein ganz neues Leben aufwachen. Wir würden erkennen, was wir an Jesus haben. Wenn uns Jesus diesen Hunger schenken würde, Herr Jesus, gib mir das, was du in vollen Händen geben willst, der gerechte Jesus. Gott hat uns diesen gerechten Jesus in unsere Welt gegeben und als eine ungerechte Welt gesagt hat, den brauchen wir nicht, weg mit ihm. Da hat Gott diesen gerechten Jesus zurückgegeben. Damit wir uns an ihn klammern. Nicht, weil er so viel Gutes tun kann, weil er bewahren kann, weil er das auch. So, weil er mir die Gerechtigkeit schenken kann, mit der ich vor Gott bestehen kann, wenn ich einmal heimkommen darf in die Welt Gottes, darf mit Ihnen beten. Herr Jesus, lass dein Bild vor uns stehen. Was du in deinen reichen Händen hast an Gabe für uns. Und dass wir es begreifen, was du gemeint hast, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und nicht in erster Linie all das, was oft unsere Gebete so bestimmt. Die Angehörigen, die Freunde, das Gesundheit, das Auskommen. Dass wir in erster Linie das bei dir abrufen, dass du uns ewig gerecht machen kannst, kleiden kannst in deine Gerechtigkeit, wie in ein Hochzeitsgewand, wie in einen Mantel, der schützt. Wecke in der Christenheit noch einmal diesen Hunger und wecke ihn bei uns. Amen. Darf ich Sie einladen, dass wir singen das Lied 269. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann auf Golgatha. 269, alle vier Strophen.
Ja, mir bleibt nur zu danken, dass Sie uns Jesus vor Augen gemalt haben. Wir möchten Sie jetzt noch einladen zur Abendbibelschule der Ludwig-Hofacker-Vereinigung vom 2. bis 6. November in der Stadthalle in Holzgerlingen. Draußen liegen, ich meine, noch diese Programme auf. Nehmen Sie sie sich mit. Wegen der Schulferien und wegen der Abendbibelschule wird der nächste Mittwochkreis erst am 11. November wieder stattfinden, im Sonnenberg-Mutterhaus um 20 Uhr, Mittwoch, 11. November. In knapp 4 Wochen wird unser sogenannter Mutterhaustag sein. Es ist so ein Tag der geistlichen Zurüstung für uns Schwestern und Glaubensstärkung. Und deshalb findet an diesem 22. November, man kann sich's auch gut merken, es ist der Ewigkeitssonntag, ausnahmsweise keine Bibelstunde statt. Draußen auf dem Tisch im Foyer legen wir unsere Prospekte, haben wir unsere Prospekte für 2010 aufgelegt. Schauen Sie sich's an. Vielleicht ist etwas für Sie, Ihre Kinder oder Ihre Enkel dabei. Auf diesem Tisch liegt auch unser Freundesbrief und darin eingepackt ist schon der Prospekt für das Jahrestreffen in Stuttgart in der Liederhalle. So, das war's. Schauen Sie sich's an und nun auf Wiedersehen und seien Sie Gott befohlen.